Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend, herzlich willkommen. Die Krisen in der Welt holen uns auch heute wieder ein. Wir schauen auf den Iran. Die Islamwissenschaftlerin Katayoon Amipour wird uns erklären, warum die Proteste der Menschen diesmal eine Änderung bewirken können.
Die Leute, die auf die Straße gehen, haben keine Hoffnung mehr in Reformen. Sie gehen mit der Parole auf die Straße: Wenn ihr uns alles nehmt, was am Leben lebenswert ist, dann nehmt uns doch das Leben gleich. Und aus dieser sehr, sehr weit verbreiteten großen existenziellen Hoffnungslosigkeit könnte tatsächlich die Hoffnung kommen, dass es diesmal ganz, ganz anders wird.
Katayoon Amipour, sie wird diese Gedanken gleich ausführlich erläutern. Doch zuvor wollen wir nach Oberbayern schauen, ins Stadttheater Ingolstadt, zu einem außergewöhnlichen Musical, Slippery Slope. Wir besuchen eine wohl ziemlich konventionell geratene Ausstellung über Opern in Bonn und hören, wie sinnstiftend es am Berliner Gorki-Theater war, Tschechows drei Schwestern von Männern spielen zu lassen. Wir beginnen unsere heutige Sendung in einem vergleichsweise kleinen Theater. Eher selten berichten wir von Aufführungen in Ingolstadt, aber heute soll es so sein. Dort hatte nämlich ein Stück Premiere, das beim letzten Theatertreffen in Berlin der Publikumserfolg war, Slippery Slope von Yael Ronen, die auch Regie geführt hat. Ein Ideologie-Zertrümmerungs-Musical, so hat das die Süddeutsche Zeitung benannt, dieses Stück. Und nun wird das erstmals nachgespielt, im Stadttheater also in Ingolstadt, und Regie geführt hat Yael Ronen. Allein diese Tatsache ist schon so etwas wie ein Theater-Coup. Ob die Aufführung wie in Berlin jetzt auch in Oberbayern gezündet hat, das wird uns nun Christoph Leibold live berichten. Herr Leibold, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das Stück ist ja ein wildes Musical, das um Identitätspolitik kreiselt, um Feminismus, Social Media Wahn, um Cancel Culture, kulturelle Aneignung, Machtmissbrauch, also Diskurstheater mit einem Satz. Was sind das denn für Typen, die da auftreten? Was ist das für eine furiose Mischung, Herr Leibold?
Naja, wichtig ist der zentrale Typ, also für die, die es in Berlin nicht gesehen haben, muss man es kurz sagen. Im Zentrum steht Gustav Gundesson, ein fiktiver schwedischer Popstar, der eben einen Karriereknick hatte und nun sozusagen vor Publikum seinen Comeback-Auftritt hinlegt. Und da hören wir gleich mal rein.
Mein letztes Konzert habe ich hier gegeben, vor 4 Jahren, kurz vor der ganzen Sache. Ja. Also natürlich habe ich nicht genau hier gespielt, sondern im Olympiastadion vor 70.000 Leuten, ja! I like to welcome you, sisters and brothers.
Ja, und dann fängt er an zu singen, aber er sagt vor allem auch, was er alles nicht singen wird. Zum Beispiel seinen größten Hit, Eye of the Camel, den wird er nicht singen. Den hat er mal mit Beduinen aufgenommen. Er selber ist kein Kamel, sondern eher ein Chamäleon, denn er hat schon ein Klezmer-Album aufgenommen, ein Roma-Album, ein Album mit Lappen. Da war er sehr erfolgreich, bis eben, Sie haben vorher schon von Cultural Appropriation geredet, bis ihm eben kulturelle Aneignung vorgeworfen ist. Das hat mit dieser Sache zu tun, er soll nämlich ein Lifetime Achievement Award bekommen, wird aber dann gecancelt wegen Cultural Appropriation. Es kommen auch noch so eine MeToo-Geschichte rein, eine Background-Sängerin Sky, eine Roma, die er mit auf Tour genommen hat. Die hat er vielleicht auch künstlerisch ausgebeutet, womöglich sexuell belästigt. Musiker beschweren sich. Und das, ja, das fällt sozusagen alles auf ihn zurück. Und das ist Teil, er ist Teil eines Personenpuzzles. Eben Sky kommt auch vor, seine Background-Sängerin. Er hat eine Frau, die ist Chefredakteurin in der Zeitung. Es gibt noch eine Star-Journalistin und es gibt natürlich einen Anwalt in diesem ganzen Fall. Das ist so dieses Personenpanoptikum.
Und die verfolgen alle irgendwie eigene Interessen?
So ist es. Also im Prinzip ist es so hinkonstruiert, kann man sagen, dass jeder gewisserweise Dreck am Stecken hat und was gegen andere in petto hat. Zum Beispiel Sky, diese Sängerin, ja, die er mitgenommen hat auf Tour, wo ihm vorgeworfen wird, hey, du hast die Frau nur ausgenutzt, weil du einerseits scharf auf sie war, andererseits, weil sie Roma war, du brauchtest sie für ihr Roma-Album. Da steht dann aber plötzlich im Raum, vielleicht hat auch sie ihn benutzt, um auf der Karriereleiter hochzukommen. Und das ist so ein bisschen, finde ich, die spannende Frage, die Yael Ronen auch stellt, ob nicht diese ganzen Identitätsdiskurse und Cancel Culture auch, nicht nur, aber auch was mit eben Eigeninteressen von den Leuten haben. Eben Leute, andere Karrieren zu zerstören, eigene zu befördern oder auch die Journalistin, die auftritt. Vielleicht schreibt die auch deshalb nicht nur, um für die gute Sache einzutreten, sondern weil das Klicks bringt und weil sie das zu einer erfolgreichen Journalistin macht.
Sie haben es gesagt, die Handlung wurde so ein bisschen hinkonstruiert, Herr Leibold. Besteht die Gefahr, dass ein bisschen zu viel, also ein bisschen eine überstrukturierte, überkonstruierte Handlung?
Also man muss sagen, wenn es konstruiert war in Berlin, dann ist es in Ingolstadt genauso, weil Yael Ronen hat das Stück nicht neu erfunden, sondern das ist sozusagen wirklich ein Remake. Ich glaube sogar die Tonspur ist aus Berlin mitgebracht, nur mit anderen Schauspielern. Bühne ist ein bisschen anders. In Berlin kreuzten sich Laufstege. Hier haben wir ein Podest, zu dem ein Steg hinführt. Aber das ist alles sehr ähnlich. Und ja, zu Ihrer Frage, konstruiert schon, aber ich finde das kein Problem, weil es geht hier nicht um reale Figuren, nicht um Realismus, sondern um Prototypen, sondern es geht um sozusagen diese Mechanismen, die in diesen ganzen Debatten stecken, vorzuführen. Und da ist natürlich diese Konstruktion, spitzt das Ganze irgendwie zu und dient einer Beweisführung oder ja, und einer sehr sinnlichen, erfreulichen Beweisführung mit viel Musik. Also von daher ist das, ja, es ist konstruiert, aber das ist überhaupt kein Problem.
Slippery Slope, ein glitschiger Abhang. Hat dieser Abend also ja den Beweis erbracht, dass eine etwas durchgeknallte Berliner Produktion auch an einem Stadttheater funktioniert?
Würde ich auf alle Fälle sagen. Man kann ja sozusagen auch ausrutschen gesangsmäßig bei dieser Geschichte, denn es wird eben auch viel gesungen. Nicht nur die Lieder, die Gustav Gundesson singt als seine Showlieder, sondern auch manchmal die Handlung wird in Songs fortgeschraubt, wie in einem Musical. Das heißt ja auch fast ein Musical. Und da brauchen sie Leute, die gut singen können. Und Ingolstadt ist kein Mehrspartenhaus. Die können sich also nicht jetzt aus dem Musiktheater jemand ausleihen. Das sind singende Schauspieler. Ich nehme an, manche Schauspieler können ja auch gut singen, haben eine Musikausbildung. Die singen wirklich alle top. Enrico Spohn singt auch prima, der spielt den Gustav Gundesson. Da ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil, den er gegenüber dem Berliner Kollegen hat, der das gespielt hat. Der sah wirklich aus wie so ein abgehalfterter Benny Andersson von ABBA. Enrico Spohn ist ein bisschen jung, auch nicht nur im Vergleich. Der ist eher so ein hibbeliger Neurotiker, eher so naturell Woody Allen und optisch mehr Daniel Kiebelbeck. Also dem nimmt man nicht so ganz diesen abgestürzten Showstar ab, der sein Comeback plant. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, denn ganz wichtig ist, dass der Mann toll singen kann. Und so als Sänger war er absolut glaubwürdig. Man hat schon geglaubt, dass der ein Popstar sein könnte.
Ich hatte es schon gesagt, in Berlin war dieses Stück der Publikumserfolg beim Theatertreffen. Wie war das denn jetzt in Oberbayern? Haben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch köstlich amüsiert?
Ich denke schon, der Applaus war sehr toll und sind auch einige Leute aufgestanden. Es war nicht ganze Publikumsraum mit Standing Ovations, aber es kam sehr gut an. Man muss noch dazu sagen, anders als im Original, das ist doch ein Unterschied, es wird deutsch gesprochen, nur englisch gesungen. In Berlin war das komplett im Englischen durch. Das hat mich so ein bisschen gestört. Einfach, weil es unterstellt, dass die Leute vielleicht den Text auf Englisch nicht so gut verstehen. Dann ist aber auch ein Problem, dass sie dann die Songs, die ja die Handlung fortschreiben und nicht nur Show-Einlagen sind, dann womöglich auch nicht verstehen. Und auch für einen selber, wenn man gut Englisch versteht, und ich glaube, die meisten haben das sehr wohl verstanden, man hört deutsche Dialoge und plötzlich singen die Englisch und dann nimmt man so als Show-Einlage wahr und nicht mehr, weil plötzlich der Sprachwechsel ist, eben nicht als die Handlung weitertreibend und gibt sich erst der Musik so hin und denkt, ah nee, ich wollte ja vielleicht auch zuhören, was die da inhaltlich verhandeln, das gehört ja auch zur Handlung. Was toll ist, am Anfang sagt Gustav Gundesson, und das funktioniert in Ingolstadt vielleicht sogar besser als in Berlin, hey, früher habe ich das, wir haben es gehört, das Berliner Olympiastadion gefüllt und jetzt bin ich hier. Wenn jetzt ich in Berlin in einem angesagten Theater wie dem Gorki bin, dann ist die Fallhöhe nicht ganz so hoch, wie wenn ich jetzt in einem kleinen Stadttheater in der bayerischen Provinz bin. Das hat eine stark selbstironische Note, die fand ich total sympathisch und auch sehr lustig.
Ins Berliner Gorki-Theater werden wir nachher noch gehen, hier in dieser Sendung in Fazit. Das war jetzt also das Stadttheater Ingolstadt. Slippery Slope von Yael Ronen, die Premiere in Ingolstadt. 9 weitere Aufführungen sind im Oktober geplant. Danke an Christoph Leibold.
Gern geschehen.
Der Protest im Iran geht weiter und kostet immer mehr Menschenleben. Gestern sind Agenturen zufolge im Südosten mindestens 19 Menschen getötet worden. Das iranische Geheimdienstministerium hat zudem mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit den Protesten seit dem Tod von Mahsa Amini auch 9 Ausländer festgenommen worden seien. Sie seien in die Unruhen verwickelt. Mahsa Amini war eine kurdische Iranerin. Sie wurde von der iranischen Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. Und dann ist sie in der Haft gestorben am 16. September. Welche Rolle spielen die demonstrierenden Frauen? Welche Unzufriedenheit äußert sich in ihren Protesten? Darüber möchte ich nun mit Katayun Amipur sprechen. Sie ist Professorin für Islamwissenschaften an der Universität in Köln und ich erreiche sie in der Türkei. Guten Abend, Frau Amipur.
Guten Abend.
Ausgangspunkt der Unruhen war der Tod dieser jungen Frau in Polizeigewahrsam. Ist aus dem zunächst weiblichen Protest ein Protest geworden, der jetzt quer durch die Gesellschaft unterstützt wird?
Durchaus. Also wir sehen ja nun auch sehr, sehr viele Männer demonstrieren an der Seite der Frauen. Inzwischen ist das ein gesamtgesellschaftlicher Protest. Also in Polizeigewahrsam zu sterben, von der Sittenpolizei aufgegriffen zu werden und dann so brutal behandelt zu werden, das ist nun etwas, was jeder aus seiner eigenen Familie kennt. Das ist der Schwester, Mutter, Tante, Cousine garantiert irgendwann mal passiert. Natürlich nicht mit ganz so tragischem Ausgang, aber insofern ist das etwas, wo sehr, sehr viele andocken können. Und das andere, warum es jetzt so ein gesamtgesellschaftlicher Protest geworden ist, ist eben die Tatsache, dass es letztlich nicht um ein Kopftuch geht. Es geht nicht um das Kopftuchtragen, sondern es geht darum, dass Menschen in Iran, und das zieht sich eben durch alle Bevölkerungsgruppen, durch alle Schichten, durch alt, jung, links, rechts, das betrifft eben alle, das zieht sich da durch. Es geht darum, dass der Staat eine Kontrolle haben möchte über die Bevölkerung, dass man vorschreiben möchte, wie die Leute sich nicht nur zu kleiden haben, sondern auch, wie sie zu denken, zu fühlen haben. Und das ist natürlich etwas, wovon sehr viel Kraft ausgehen kann, wenn die Leute jetzt sagen, das, so sehe ich das und dagegen möchte ich mich wenden.
Das bedeutet, Frau Amipur, die Menschen, die gehen nicht auf die Straße, weil sie in erster Linie gegen die schlechte wirtschaftliche Situation protestieren. Sie protestieren für Menschenrechte, für Frauenrechte. Ist das also ein Angriff auf den islamischen Staat Iran insgesamt? Kann man das so sagen? An die Grundfesten wird da gerüttelt?
Es geht an die Grundfeste damit, ja. Denn natürlich ist auch die schlechte wirtschaftliche Situation damit ja zu begründen, dass das ein islamistischer, ein theokratischer Staat ist, dass eine schlechte Politik gemacht wird. Die Wirtschaft spielt also durchaus eine Rolle, das kann man nicht völlig beiseite lassen. Aber es geht auch ganz stark um politische Freiheiten, um individuelle Freiheiten. Und dann sind wir natürlich auch bei den Rechten von religiösen Minderheiten, von ethnischen Minderheiten, von den Rechten der Bevölkerung insgesamt auf jeder Ebene.
Lassen Sie uns noch mal zurückgehen zum Ausgangspunkt. Iran ist ja ein Vielvölkerstaat, in dem mehrere iranische Sprachen gesprochen werden. Dort leben Perser, Kurden, Araber, Aserbaidschaner, Turkmenen, Belutschen. Ich hatte es gesagt, Amini war Kurdin. Wie wichtig ist denn ihre ethnische Zugehörigkeit beim Ausgangspunkt dieses Protestes?
Beim Ausgangspunkt des Protestes würde ich sagen nicht. Also wenn Sie jetzt tatsächlich meinen, wie sie gestorben ist. Also sie wurde jetzt nicht deswegen schlechter behandelt von der Sittenpolizei, weil sie Kurdin ist. Sie wurde auch nicht deswegen geschlagen, weil sie Kurdin ist. Das würde ich nicht sagen. Das denken auch die Demonstrierenden, glaube ich nicht. Das hätte insofern wirklich auch einer turkmenischen oder einer aserbaidschanischen oder einer persischen Iranerin widerfahren können. Was einen Unterschied dann macht für die Proteste, ist zum einen, dass die Kurden vielfach besser organisiert sind. Also kurdische Selbstorganisationen gibt es stärker. Was auch einen Unterschied macht, und die ersten Proteste haben wir ja gesehen in der Heimatprovinz, in dem Heimatort von Mahsa Amini, wo die Leute in ihrem Heimatort auf die Straße gegangen sind. Der Unterschied macht auch, dass die iranischen Behörden sehr viel Angst haben vor den Kurden und ihrer Selbstorganisation, weil sie natürlich auch immer denken, das könnte ein großes separatistisches Potenzial haben, wenn die Kurden erst einmal auf die Straße gehen. Und insofern ist dann es auch meistens so, denn auch das ist ja nicht das erste Mal, dass Kurden demonstrieren im Iran, dass dann auch sehr, sehr stark zurückgeschlagen wird, was dann wiederum eine starke Reaktion der Kurden zur Folge hat. Also insofern hat das nochmal Potenzial, dass die Eskalationsschraube noch ein bisschen schneller nach oben gedreht wird. Das ist, glaube ich, der kurdische Faktor bei der ganzen Geschichte. Und dann kommt natürlich bei, wenn es um Kurden geht, noch mal viel, viel schneller mit ins Spiel, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen um eine Frau geht und nicht nur um das Kopftuch geht, sondern eben auch um die Rechte der Kurden als einer ethnischen Minderheit im Iran.
Aber insgesamt ist das jetzt ein landesweiter Protest jenseits von dieser Frage rund um die Kurdinnen und Kurden?
Auf jeden Fall. Also es gehen ja auch die Aserbaidschaner auf die Straßen, die Luren auf die Straßen, die Belutschen auf die Straße und eben auch ja das namensgebende Volk, die Perser. Namensgebend in dem Sinne, dass sie der Landessprache Persisch den Namen gegeben haben. Aber Sie haben es ja eben angesprochen, es ist ein Vielvölkerstaat. Nur ungefähr die Hälfte der Iraner spricht Persisch als Muttersprache. Ansonsten ist das gerade in den Grenzregionen wirklich ein Staat, in dem nicht nur Menschen anderer iranischer Sprachen, wie Sie es eben formuliert haben, sondern tatsächlich eben auch völlig anderer Sprachen leben. Araber und Turkmenen, es sind Turksprachen, es sind arabische Sprachen, die dort gesprochen werden. Es ist wirklich ein ganz, ganz bunt gemischtes Völkergemenge, was wir dort haben.
Mit jedem Tag dringlicher stellt sich ja die Frage, wie der Westen, wie Deutschland auf diese Entwicklung reagieren kann. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, diplomatisch zum Beispiel einzuwirken? Oder muss man einfach nur zuschauen?
Zuschauen wäre mir deutlich zu wenig. Man müsste schon eine viel, viel größere Solidarität sehen von Seiten der Parteien in Deutschland, von Seiten der bundesdeutschen Regierung. Diplomatisch einzuwirken, ja natürlich, das ist mit Sicherheit das Wichtigste, dass die Menschenrechtsfrage viel stärker verknüpft wird mit den Atomverhandlungen, die ja nun die ganze Zeit auch im Raum stehen, die im Hintergrund sind. Und dass man jetzt eben nicht hingeht und sagt, wir brauchen ganz wichtig nur jetzt diesen Atomvertrag und deswegen reden wir über diese andere ganze Geschichte nicht, die in Iran passiert. Das kann nur eine Strategie sein, die letzten Endes schief gehen wird. Und ich habe ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, dass aber diese Strategie gerade verfolgt wird. Und das halte ich für falsch. Also da muss es schon auch eine Verknüpfung mit der Menschenrechtslage geben in Iran, und zwar eigentlich grundsätzlich, aber jetzt natürlich auch verstärkt auf die gegenwärtige Situation hin.
Viele Menschen im Iran gehen auf die Straße und zeigen, dass sie Hoffnung haben, also dass sie nicht mehr hoffnungslos sind. Wie ist das denn bei Ihnen, Frau Amipour? Gibt es einen Funken Hoffnung? Glauben Sie, dass die Reformkräfte gewinnen werden?
Also ich glaube, um Reformen geht es jetzt im Moment gar nicht mehr. Die Leute, die auf die Straße gehen, haben eigentlich eben gerade keine Hoffnung mehr in Reformen. Sie gehen vielfach mit der Parole auf die Straße, wenn ihr uns alles nehmt, was am Leben lebenswert ist, dann nehmt uns doch das Leben gleich. Und aus dieser sehr, sehr weit verbreiteten großen existenziellen Hoffnungslosigkeit könnte tatsächlich die Hoffnung kommen, dass es diesmal ganz, ganz anders wird. Das ist ja vor allem das, warum die Menschen auf die Straße gehen. Ob das passieren kann oder nicht, ich wage es nicht zu sagen, ich wage es zu bezweifeln, denn Iran ist in der Tat schon seit Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr gut darin, solche Proteste und Demonstrationen niederzuknüppeln und wirklich dann alles aus dem Weg zu räumen.
Die Unruhen im Iran, die Islamwissenschaftlerin Katayun Amipour war das. Ich habe mit ihr in der Türkei telefoniert. Frau Amipour, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wir kommen zurück zum Theater. Viele Theater sind in diesen Wochen erschreckend leer. Wenn die Premieren vorbei sind, dann kommen meistens nur noch die Abonnenten und an den Vorverkaufs- oder Abendkassen, da passiert nicht viel. Außer den Ausläufern der Pandemie machen sich die Energiekrise bemerkbar und auch die Inflation. Die Probleme türmen sich also und scheinen kaum lösbar. Da überrascht das Theater Hagen mit einer Idee. Von Oktober bis Dezember gibt es Monatstickets zum Preis von 9 Euro. Dafür kann das Publikum fast alle Vorstellungen besuchen. Ist das jetzt ein Marketing-Coup oder wird damit der Wettbewerb zwischen den Theatern verzerrt zulasten der freien Kultur? Stefan Keim hat nachgefragt.
Das Theater Hagen steckt noch tiefer im Schlamassel als viele andere Bühnen. Schon vor der Pandemie hatte die Oper große Probleme. Das Publikum wird immer älter und weniger. Marketingchefin Mareike Hujo will das ändern. Nun soll das 9-Euro-Ticket die Jugend ins Theater locken.
Unser Publikum ist verhältnismäßig alt und wir möchten jetzt den jungen Menschen auch zeigen, dass Oper durchaus immer aktuell ist und dass das spannend ist, auch in eine ganz andere Welt abdriften zu können und 3 Stunden Oper auch ein wahnsinnig tolles Erlebnis für junge Menschen sein können.
Zu Open-Air-Konzerten bei freiem Eintritt kamen 4000 Leute und auch im Spielplan hat sich einiges getan. Neben Verdi und einer Offenbach-Operette gibt es die Rockshow Heroes und das Monty Python-Musical Spamalot. Wer das sehen will, muss nun einfach an der Abendkasse sein 9-Euro-Ticket zeigen oder kann sogar vorher einen Platz reservieren. Ausgenommen sind nur das Weihnachtsmärchen und ein paar Gastspiele. Abonnenten haben alle 3 Monatstickets umsonst zugeschickt bekommen und können Freunde und Verwandte zum Theaterbesuch einladen. Extra Geld von der Stadt gibt es für diese Aktion nicht. Das Theater stemmt sie aus eigenen Mitteln. Geschäftsführer Thomas Brauers rechnet vor, dass die Aktion gar nicht so teuer werden könnte, denn die Einnahmen aus den Abos bleiben ja erhalten und das Weihnachtsstück ist ausgenommen.
Und dann bleiben im Grunde genommen, wenn man genau hinsieht, die Tagesticket, die Einzeltickets. Und wenn es uns gelingt, vielleicht 4 oder 5-mal so viele 9-Euro-Tickets zu verkaufen, dann kann es sein, dass wir sogar mit dem Gewinn da rausgehen. Also wenn überhaupt, dann ist es ein sehr überschaubarer, geringer Verlust.
Es läuft gut an. In den ersten Tagen haben sich schon über 600 Leute die Plastikkarte zum Schnäppchenpreis besorgt. Beim 9-Euro-Ticket in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird nach dem Erfolg im Sommer über ein Nachfolgemodell diskutiert. Das schließt Thomas Brauers allerdings aus.
Zunächst mal ist unsere Hoffnung ja, dass in einer möglichst nicht ganz so fernen Zukunft die Häuser auch wieder voll sind. Und dann werden wir mit einem normalen Ticketverkauf natürlich erheblich mehr Eintrittsgelder generieren als mit einem 9-Euro-Ticket. Zum anderen funktioniert das aber auch nur in einer echten Krisensituation, wie wir sie jetzt haben, wo der Einzelticketverkauf einfach noch nicht rund läuft.
Für das Marketing ist das Monatsticket auch ein spannendes Experiment, denn man sieht, was die Hagenerinnen und Hagener sich anschauen wollen, wenn der Preis keine Rolle spielt. Ob nun alle in die Musicals und Shows stürmen oder ob die Oper doch noch eine Chance hat. Setzt das Theater Hagen damit einen Trend? Einzelne Tage, in denen die Karten zu ermäßigten Einheitspreisen verkauft werden, gibt es in vielen Theatern. Und fast alle haben mit furchtbar schlechten Buchungen zu kämpfen. Sogar in der vor dem Sommer noch so gut besuchten Oper Köln will gerade kaum jemand die extrem aufwendige Oper Les Troyens von Berlioz sehen. Wie lange können die Theater ihre Relevanz behaupten, wenn niemand hingeht? Andererseits könnte es gefährlich sein, das Publikum daran zu gewöhnen, dass Kultur nichts kostet. Hier kommen auch die freien Anbieter ins Spiel, die schon unter der Pandemie viel mehr zu leiden hatten. Meinhard Zanger ist Intendant des Wolfgang Borcher Theaters in Münster.
Meiner Meinung nach stellt die Aktion des Theaters Hagen eine absolute Wettbewerbsverzerrung dar. Und es ist auch unsolidarisches Verhalten gegenüber kleineren Theatern. Da 85% des Etats durch die öffentliche Hand gefördert werden bei einem Stadttheater, kann sich das Theater Hagen das 9-Euro-Ticket offenbar leisten. Was ist mit den Theatern, die viel weniger oder gar nicht gefördert werden, die auf Eigeneinnahmen durch den Ticketverkauf angewiesen sind?
Wenn das Beispiel Schule macht, bräuchte es eine flächendeckende Extraförderung der freien Kultur. Sonst könnte der während der Lockdowns erfolgreich vermiedene Kahlschlag doch noch passieren. Hagens Geschäftsführer Thomas Brauers gibt zu.
Im Moment ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir mit dem 9-Euro-Ticket-Angebot viel Platz einnehmen. Aber am Ende des Tages soll dieses Angebot das Interesse von jungen Menschen für Kultur generell wecken.
Und er verweist darauf, dass das Theater Hagen mit den örtlichen Kulturzentren wie der Pelmke-Schule eng zusammenarbeitet und auch gemeinsam einen Poetry Slam anbietet im Rahmen des 9-Euro-Tickets.
Das 9-Euro-Ticket am Theater Hagen, eine Recherche war das von Stefan Keim.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt haben die zentralen Feierlichkeiten zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit begonnen. Ministerpräsident Ramelow und Oberbürgermeister Bausewein gaben auf dem Domplatz den Startschuss für ein 3-tägiges Bürgerfest. Dazu werden bis Montag bis zu 120.000 Besucher erwartet. Thüringen hat aktuell den Vorsitz im Bundesrat inne und richtet daher in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit unter dem Motto »Zusammen wachsen« aus. Erfurt stehe für herausragende Ereignisse der deutschen Geschichte, sagte Ramelow unter Hinweis auf den Besuch von Bundeskanzler Willy Brandt 1970 und den Sturm auf die Stasi-Zentrale am 4. Dezember 1989. Auf dem Bürgerfest präsentieren sich alle Bundesländer und die Verfassungsorgane. Rund 60 Institutionen und Aussteller haben ihre Teilnahme angekündigt. Auf einer Ländermeile zeigen alle 16 deutschen Länder ihre kulturellen und kulinarischen Besonderheiten. Der Negativpreis »Verschlossene Auster« geht in diesem Jahr an den US-amerikanischen Autohersteller Tesla. Der Grund ist nach Angaben der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche das intransparente Verhalten von Tesla gegenüber Medien und Öffentlichkeit. Beispielsweise verhindere der Konzern Berichterstattung durch die selektive Auswahl von Medienschaffenden, hieß es zur Preisvergabe auf der Jahreskonferenz der Organisation in Hamburg. Die Journalistenvereinigung kritisierte auch, dass das Unternehmen Presseanfragen nicht beantworte. Mit dem Preis Verschlossene Auster zeichnet das Netzwerk Recherche seit 2002 den Informationsblockierer des Jahres aus. In einer nicht öffentlichen Trauerfeier haben Angehörige und Wegbegleiter in Köln Abschied vom langjährigen WDR-Intendanten Fritz Pleitgen genommen. Pleitgen war Mitte September im Alter von 84 Jahren gestorben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst würdigte ihn als Integrationsfigur, als überparteilichen Mr. Nordrhein-Westfalen und, so Wüst wörtlich, ein integres Vorbild für viele, gerade in den Medien, aber auch darüber hinaus. Mit Fritz Pleitgen verliert unser Land einen Journalisten und Medienmacher von unvergleichlichem Kaliber, sagte Wüst in der Kölner Trinitatiskirche. Pleitgen sei ein Garant für Qualitätsjournalismus gewesen, den er als Journalist selbst verkörpert habe. Papst Franziskus hat das altersbedingte Rücktrittsgesuch des Paderborner Erzbischofs Becker angenommen. Das wurde zeitgleich in Rom und Paderborn bekannt gegeben. Der 74-Jährige hatte dem Papst im Juni seinen Rücktritt im 20. Jahr seiner Amtszeit angeboten. Becker war der 66. Bischof und 4. Erzbischof von Paderborn. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Betzing, würdigte Beckers unerschrockenes und umsichtiges Wirken. Der Erzbischof habe ein ehrliches und zuversichtliches Bild von einer Kirche gezeichnet, die ihren Weg suchen müsse, auch in der Krise. Das Erzbistum Paderborn wird Becker am 23. Oktober mit einem Pontifikalamt und einem Empfang verabschieden.
Als der Regisseur Christian Weise im Frühjahr am Berliner Maxim Gorki Theater aus Shakespeares King Lear, Queen Lear, gemacht hat, da mokierte sich die FAZ über böse Männer, gute Frauen, schlechte Witze und ätzte Shakespeare auf dem vorläufig niedrigsten Niveau. Jetzt hat Christian Weise wieder am Gorki-Theater inszeniert, Anton Tschechows Drei Schwestern. Mit welcher Idee er sich diesem Stück diesmal genähert hat, das wird uns nun André Mumot sagen. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Irina, Mascha, Olga, die drei Töchter eines Brigadegenerals, die leben in der Provinz. Sie sehnen sich nach Moskau, sie träumen von einem besseren Leben, doch sie bekommen den Dreh irgendwie nicht hin. Sie verzetteln sich in allerlei Liebesirrungen und Wirrungen. Wenn man sich die Besetzung anschaut, Herr Mumot, dann fällt auf, dass nur Männer in dieser Aufführung spielen. Hat Weise also wieder an der Gender-Schraube gedreht?
Oh ja, das hat er allerdings. Er hat an einigen Schrauben gedreht heute. Das ist aber auch tatsächlich seine Art, mit diesen klassischen Stoffen umzugehen. Sie haben es schon erwähnt, da kommt immer sehr viel Film und Popkultur mit ins Spiel. In diesem Fall ist es erstmal das Auffälligste, dass alle Rollen von Männern besetzt sind. Das ist aber in der Inszenierung selber dann eigentlich relativ egal. Denn es geht erstmal um was ganz anderes. Das Maxim Gorki Theater feiert 70. Jubiläum in diesem Monat auch. Und deshalb hat man sich für diese Inszenierung überlegt, wir schauen mal wirklich zurück in die Vergangenheit des Maxim Gorki Theaters, genauer gesagt zu einer klassischen, sehr erfolgreichen Inszenierung von Thomas Langhoff von 1979, Die drei Schwestern, eine legendäre Aufführung. Die ist auch fürs DDR-Fernsehen Mitte der 80er nochmal verfilmt worden. Und dieser Film ist die Vorlage für die Inszenierung. Und dieser Film ist auch auf der Bühne fast die ganze Zeit über zu sehen. Da ist so ein Arrangement von kleinen und großen Fernsehern aufgebaut. Und da ist dieser Film die ganze Zeit für uns sichtbar.
Zu sehen und zu hören.
Ja und nein, das geht so hin und her. Es ist meistens so, dass wir nichts hören, sondern wir hören, wie die Darsteller an diesem Abend diese Dialoge der ursprünglichen Besetzung ganz genau nachsprechen, auch synchron zum Ablauf. Am Anfang hört man aber das Original auch noch und das klingt dann so.
Damals, vor 11 Jahren, bekam doch Vater seine Brigade. Und da verließ er doch mit uns Moskau. Ich kann mich noch gut erinnern, das war Anfang Mai, genau dieselbe Zeit. In Moskau, da blüht alles, da ist es warm, da ist alles sonnenüberflutet. 11 Jahre sind vergangen und da steht mir alles noch so deutlich vor Augen, als wären wir gestern abgereist. Mein Gott. Und heute Morgen wache ich auf und sehe das viele Licht und sehe den Frühling. Und mir wurde plötzlich so froh ums Herz und ich bekam auf einmal eine maßlose Sehnsucht nach Zuhause.
Das klingt ja ziemlich virtuos. Das musst du erstmal hinkriegen, das so synchron zu arrangieren. Verstehe ich das richtig? Also das Ganze wird eigentlich verdoppelt?
Ja, es ist auch eine virtuose technische Leistung, zumindest am Anfang der Inszenierung. Der ganze erste Akt läuft so ab und es werden auch sogar die Requisiten genauso ins Bild geschoben, wie das in der Filmversion der Fall ist. Da hat man sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Allerdings ist dieses ständige Nachspielen dieser wirklich großartigen alten Inszenierung, in der Monika Lennartz, Ursula Werner und Svetlana Schönfeld damals die drei Schwestern gespielt haben, doch relativ ermüdend und fällt so wahnsinnig stark ab gegenüber dem Original, auch darstellerisch, weil es letztendlich keine eigene Interpretation sein darf, sondern es ist auch keine Parodie, es ist eher so ein banales Nachäffen. Und das ist dann doch sehr einfach und sehr schlicht und dann kommt auch irgendwann nach dem ersten Akt der Moment, wo eigentlich auch nicht mehr nachgespielt werden soll, sondern dann wird gesampelt. Dann gibt es so einzelne Momente der Inszenierung, die in so Loops übergehen, dann wird gesungen, dann wird das mehr oder weniger gerappt zu einer ständigen Musikbegleitung und da merkt man, jetzt geht es eigentlich auch gar nicht mehr um diese Inszenierung, das könnte irgendwas sein, was da abläuft. Es ist völlig austauschbar geworden.
Also das sind Ausbrüche, aber die funktionieren dann doch auch nicht.
Es funktioniert insgesamt nicht, dieser Abend, der doch auch zunehmend sogar ärgerlich wird für mich, weil er keine Haltung wirklich entwickeln kann zu dieser alten Inszenierung, mit der wir irgendwas anfangen könnten.
Und keine Haltung zu Tschechow.
Es geht um das Thema, wir suchen die Freiheit, wir suchen das andere Leben, wir suchen eine andere Existenz. Und da kommt dann diese Originalinszenierung ins Spiel, die ja auch so eine Bedeutung in der DDR tatsächlich hatte. Also so eine Signalwirkung, wir reden hier von einem besseren Leben, wir wünschen uns eigentlich etwas anderes und wir wünschen uns auch die Freiheit. Und was man hier gemacht hat, man hat dann auch eine Art Recherche-Zusatzarbeit noch gemacht und es gibt einen Moment in der Inszenierung, wo drei der ursprünglichen Darstellerinnen, auch Ruth Reinecke ist da dabei, erzählen von dieser Inszenierung und von ihrer Erfahrung auch nach der Wende. Und auch leider wird diese Passage gleichzeitig von den aktuellen Darstellern mitgesprochen, was fast wie eine Parodie dann auf diese realen Darstellerinnen wirkt, was sehr unangenehm war. Aber auch das, was dort noch gesagt wird, ist so vereinfacht, weil es eigentlich sich darauf reduzieren lässt, dass die sagen, es war damals schlimm, aber heute ist es eigentlich noch viel schlimmer. Wir haben von der Freiheit geträumt und was wir heute haben, ist eigentlich noch viel unerfreulicher. Und das wird so in zwei, drei Sätzen da reingeworfen. Die haben ganz bestimmt diese großartigen Schauspielerinnen ganz viel Substanzielles zu sagen gehabt, aber diese verkürzten Ausschnitte aus dem Interview wirken dann noch zusätzlich desolat.
Anton Tschechows Drei Schwestern am Berliner Maxim-Gorki-Theater, inszeniert von Christian Weise und für Fazit sehr kritisch rezensiert von André Mumuth.
Sehr gern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In Deutschland gibt es mehr als 80 Opernhäuser und das zeigt, wie groß das Interesse der Menschen an dieser Kunstform war und ist. Von den Anfängen Ende des 16. Jahrhunderts bis zum zeitgenössischen Musiktheater, die Oper ist eben ein Kraftwerk der Gefühle, wie es der Filmemacher Alexander Kluge mal so wundervoll ausgedrückt hat. Die Bundeskunsthalle Bonn versucht nun, dieses klangvolle, vielschichtige Thema in einer Ausstellung zu präsentieren. Der etwas sonderbare Titel besteht aus zwei sich widersprechenden Behauptungen. Die Oper ist tot, es lebe die Oper. Ob die Ausstellung diesen Widerspruch auflöst, sagt uns Susanne Lurweg.
Roter Teppichkristall löste ein beeindruckendes Foyer. Das Entree der Bonner Ausstellung »Die Oper ist tot, es lebe die Oper« beginnt prunkvoll. Dem Sujet angemessen, könnte man sagen. Denn wohl keine Kunstform der letzten Jahrhunderte kommt mit so viel Opulenz daher wie sie. Die Anfänge nimmt die Gattung im späten 16. Jahrhundert in Florenz, gefördert durch die Herrscherfamilie der Medici. Und so war die Oper schon immer pompös und politisch zugleich.
Naja, politisch war sie von Anfang an, weil es natürlich ein Genre ist, was an den Höfen entstanden ist und letztendlich der Machtrepräsentation diente. Es gibt ja kein anderes Genre, was so geeignet war, um das eigene Herrscherhaus darzustellen, um auch die Überlegenheit gegenüber anderen zu repräsentieren, um Macht zu legitimieren.
Sagt Kuratorin Katharina Krubasik. Zusammen mit dem Berliner Dramaturgen Alexander Meyer-Dörzenbach hat sie die Ausstellung zusammengestellt. Ein zentrales Ausstellungsstück ist ein Kleid aus der Puccini-Oper Turandot. Für die Robe mit einer 5 Meter langen Schleppe wurde eigens ein Glaskasten errichtet. Und auch der Audioguide widmet dem Werk Raum.
Die Oper Turandot, Giacomo Puccinis letztes Werk, entführt in die Welt des alten chinesischen Kaiserreichs.
Auch wenn wir uns der Komplexität des Kunstwerks bewusst sind, geht es uns nicht darum, dass man unbedingt die Problematik von Puccinis rätselhafter Oper Turandot kennen muss. Die sinnliche Freude, das Kostüm, spektakuläres, zum ersten Mal überhaupt ausgestellte Kostüm Birgit Nilssons, sich anzuschauen, wird einen Reiz, eine Neugier auslösen.
So Kurator Alexander Meyer-Dörzenbach. Die Ausstellung folgt keiner Chronologie, sondern versucht, die einzelnen Fäden der Operngeschichte zusammenzubinden. Allerdings endet sie bereits mit Puccinis Turandot, die 1926 uraufgeführt wurde. Die Nachkriegsjahre aktuelle Produktion Fehlanzeige.
Nur um eine kohärente Erzählung mit vielen Nebensträngen sinnlich überzeugend platzieren zu können, war es klar, dass wir den gesamten Bereich der gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg geschriebenen, inszenierten, aufgeführten Oper, wenn dann in einer weiteren Ausstellung zu präsentieren haben.
Die Besucher tauchen ein in eine Welt des Glamours. Neben Kostümen sind es vor allem die Gemälde von Hans Mackert, die er rund um den Zyklus der Nibelungen gemalt hat, die faszinieren. Daneben Porträts bekannter Komponisten, ein Kopfschmuck, den Maria Callas als Prinzessin Turandot getragen haben soll, und vor allem Musik, die vor zahlreichen Exponaten über den Audioguide zu hören ist.
Sie hören Jesse Norman als Isolde.
Neben den Stars der Szene rücken auch die Macher im Hintergrund in den Fokus. Impresarios wie Giulio Gatti Gazzazza, der die Metropolitan Oper in New York zu einem erfolgreichen Unternehmen führte. Auch der durchaus schon immer entspannte Umgang der Opernwelt mit den Geschlechterrollen ist ein Thema.
Das ist etwas, was auch mir klar geworden ist, mit welcher Leichtigkeit man damals diesen Rollentausch, Männer, die in Frauenrollen singen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass das Genre so surreal ist, so exotisch war, dass man das überhaupt nicht an irgendwelchen Kriterien der Realität gemessen hat.
So modern die Opernwelt in diesem Punkt wirkt, so weltfremd scheint sie in anderen Bereichen. Exponate wie ein Donald Duck-Heft zu einer Wagner-Oper, wie auch eine Schneekugel, in der die Rheintöchter sich zum Walkürenritt drehen, sind putzig, aber mehr auch nicht. Direkte politische Bezüge wie Wagners Antisemitismus sind ebenso kein Thema wie aktuelle Auseinandersetzungen.
Die Vorstellung von Oper ist erstmal die von einer ehrwürdigen Feier von etwas Besonderem, etwas aus der Jetztzeit Losgelösten. Und das nehmen wir auf, zum Teil ironisieren wir etwas, zum Teil bedienen wir es.
Man wolle die Oper als Gesamtkunstwerk präsentieren, so die Kuratoren. Doch der Verzicht auf gesellschaftspolitische Verweise sowie die zeitliche Einschränkung schmälern die Relevanz der Ausstellung. Die Besucher erleben Oper als glanzvolles Spektakel. Viele der Exponate sind herrlich anzusehen, die Musik auf dem Audioguide ein Genuss. Aber die Schau hat keine revitalisierende Wirkung auf das Genre. Doch Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Die Oper selbst ist der beste Beweis. Seit mehr als 400 Jahren.
Bis Anfang Februar ist diese Opernausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen, Susanne Lohrweg berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Die Demokratie gefällt immer weniger Bürgern, schrieb Hans Zippert noch ernst in seiner Kolumne für die Welt, um dann eine satirische Begründung für diesen Befund zu liefern. Gerade die Bilder von der mehrwöchigen Beisetzung der Queen haben anscheinend vielen Menschen bewusst gemacht, dass so etwas mit Angela Merkel nicht möglich wäre. Aber die saß ja auch nur 16 Jahre auf dem Thron.
Die Demokratie wird bedroht durch Putins Krieg und dessen Folgen und durch den Machtwechsel in Italien, aber vielleicht auch beschädigt durch Demokraten, die mit falschen Worten und absurden Ausreden versuchen, die Wahrheit zu verschleiern. Das alles konnte man aus den Feuilletons dieser Woche herauslesen. Wer hätte sich das träumen lassen, fragte der zeitweise in Rom lebende Dichter Durst Grünbein in der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf Italien. Keine 80 Jahre, nachdem der Faschismus zugrunde ging, kommt in dem Land, das diese Weltbewegung hervorbrachte, eine Partei an die Regierung, die unverhohlen an ihre Tradition anknüpft. Es klingt bizarr, entspricht aber der Realität. Der Herr der Ringe inspiriert Giorgia Melonis Weltbild und ihre Politik, schrieb Karen Krüger in der Frankfurter Allgemeinen über die designierte Ministerpräsidentin Italiens. Melonis Botschaft laute: Ich werde Italien aus den Fängen des Bösen befreien, wie Frodo und seine Gefährten Mittelerde vor der Dunkelheit bewahrt haben. Angesichts solch einer Vereinnahmung seines Werks würde sich Tolkien, der ein entschiedener Gegner von Rechtsextremismus war, wohl im Grab umdrehen. Vielleicht findet Meloni ja einen Ring, der sie nicht nur unsichtbar macht, sondern auch ihr Wesen derart verändert, dass sie nie mehr für Mussolini schwärmt, sondern nur noch für Remy, Ratte und Held im Animationsfilm Ratatouille. Auf den Film und die sympathische Hauptfigur hat sich später Wolfgang Kubicki berufen, nachdem er bei einem Wahlkampfauftritt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Zusammenhang mit seinem Flüchtlingsdeal mit der EU eine kleine Kanalratte genannt hatte. Nun, wo der Türke wegen Beleidigung und Verleumdung vor einem deutschen Gericht klagen wird, schrieb Thomas Avenarius in der Süddeutschen, redet sich der FDP-Politiker auf ebenso unsägliche Art heraus. Zitat: Eine Kanalratte ist ein kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen. Wie eben die Ratte im Film Ratatouille. Mit Verlaub, Herr Bundestagsvizepräsident, geht es noch billiger, ja noch dümmlicher? Kommentierte Avenarius dieses offensichtliche Ablenkungsmanöver, das wohl dazu dient, die mögliche eigene Schuld zu verbergen. Juristen, das weiß Anwalt Kubicki selbst, sprechen hier von einer Schutzbehauptung. Auch Joe Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre setzte auf eine faule Ausrede. Jackie, bist du hier? Wo ist Jackie? Fragte der US-Präsident bei einer Konferenz und blickte sich suchend um, berichtete der Spiegel. Biden meinte die republikanische Abgeordnete Jackie Walorski. Die war allerdings im August gestorben, was Biden offensichtlich vergessen hatte. Und was machte seine Sprecherin? Anstatt dazu zu stehen, dass ein 79 Jahre alter Mann auch mal vergesslich und verwirrt sein kann, verkaufte sie die nachfragenden Journalisten und die US-Amerikaner für dumm. Biden habe nur den Namen der verstorbenen Politikerin gerufen, um so lobend ihrer zu gedenken. Ja, klar. So erweist man der Demokratie einen Bärendienst. Wie hält es eigentlich Matthias Döpfner mit der Demokratie? Joachim Huber erinnerte im Tagesspiegel daran, dass Donald Trump dem Springer-Vorstandsvorsitzenden für eine Mail gedankt hatte, die der an Führungskräfte des Konzerns geschickt hatte. Wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird? Dazu Huber. Erst stritt Döpfner die Echtheit der Mail ab. Dann deklarierte er sie als ironisches proaktives Statement. Na, wenn das mal keine faule Ausrede war. Döpfner habe ein eigentümliches Demokratieverständnis, urteilte Andrian Kreie in der Süddeutschen. Im Zuge eines Gerichtsprozesses sind nun persönliche Twitter-Nachrichten zwischen Döpfner und Elon Musk öffentlich geworden. Döpfner schlug Musk in einer Nachricht Ende März vor, Twitter zu kaufen und es von Springer betreiben zu lassen. Harald Staun kommentiert nun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung das Vorhaben Döpfners, Twitter so zu verändern, dass dort alles gesagt werden kann, mit, im Gegensatz zu Döpfner, unstrittig ironischen Worten. Eine globale Shitstorm-Maschine, die von Springer betrieben wird. Was wäre das für eine Gaudi für die Demokratie? Zum Schluss dieser Kulturpresseschau aber wirklich noch etwas Gaudi. Hanne Stein hat für die Welt am Sonntag im Bundesstaat New York einen Tag mit Gary Steingart verbracht, dem US-amerikanischen Schriftsteller russischer Herkunft. Steingart habe erzählt, die Russen hätten auch einen im Gefängnis sitzenden Kannibalen für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert. Steingart habe gelacht und gesagt: Stell dir mal vor, wie es sich anfühlt, neben diesem Typen im Schützengraben zu liegen.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Guten Abend.